WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Elif Schenel und Helmut Gothe.
Herzlich willkommen. Wenn wir hier in Alles in Butter über Essen und Trinken sprechen, dann geht es natürlich auch immer um die Sinnlichkeit des Genießens. Aber das ist auch nicht so einfach, wenn wir da zum Beispiel denken an Massentierhaltung, Industriefutter, Gentechnik, Pestizide auf den Äckern und den Gemüsefeldern. Gut, dann gibt es aber ein paar Helfer in dieser Sache. Die Zertifikate wie zum Beispiel Demeter, Naturland, Bioland, EU-Biosiegel, Bio-Supermärkte, Bioläden, Fairtrade. Die helfen zur Orientierung und auch ein Stück weit zur Entlastung des schlechten Gewissens. Helmut Gothe, wenn Sie genießen, welche Rolle spielt da Ihr Gewissen?
Im Alltag natürlich keine große Rolle, weil mein Anspruch ans Essen und Trinken und an die Produkte, die ich dafür verwende, schon im Alltag so hoch ist, dass ich glaube, wenn alle sich danach richten und verhalten würden, hätten wir alle einen ökologischen, auch einen genießerischen Freifahrtschein. Das heißt, mein Anspruch, nicht nur beruflich, sondern auch mein persönlicher Anspruch an die Qualität des Essens und auch des alltäglichen Essens ist so hoch, dass der fast nur zu erfüllen ist, wenn alle diese Punkte, die Sie gerade genannt haben, in einem mindestens guten Maße erfüllt werden. Das heißt, ich esse eigentlich überhaupt kein industriell hergestelltes Lebensmittel, außer denen, die man alltäglich braucht, also Senf.
Also keine Fertigprodukte.
Ja, Senf mache ich jetzt auch nicht jeden Tag selber oder Zutaten, aber was Gemüse angeht, natürlich nie aus der Dose. Ich nur aus beruflichen Gründen für diese Sendung oder auch für andere Sachen esse ich dann auch mal eine Tiefkühlpizza. Ich gehe auch, wenn ich ins Fußballstadion gehe, eine Bratwurst oder eine Currywurst essen, ohne dass ich dann anschließend ein schlechtes Gewissen habe. Aber mein genereller Anspruch, und den kann man auch nicht verallgemeinern, wenn man das beruflich macht, das muss man auch mal direkt dabei sagen, um nicht hier selber die Heiligsprechung anzufangen. Es ist natürlich für mich auch ein bisschen einfacher, wenn man sowas beruflich macht.
Ich wollte gerade sagen, Sie klingen so ein bisschen, wenn Sie sagen, mein Anspruch ist so hoch, das schüchtert mich ein bisschen ein. Da wo ich denke, oh, weiß ich nicht, ob ich da hinkomme, wo der Gute ist.
Nee, sollte nicht, weil der Anspruch, wir können den Anspruch auch mit Beispielen füttern im wahren Sinne des Wortes. Ich esse zum Beispiel Schweinefleisch und Hühnerfleisch ausschließlich aus Biohaltung. Damit, weil ich finde, die Massentierhaltung im konventionellen Bereich so unerträglich, dass ich damit mein Gewissen dann beruhige, dass ich zumindest von den Bios weiß, dass einiges da besser läuft. Ich verwende auch weitgehend Gemüse, also alle landwirtschaftlichen Produkte aus Bio, aus dem Biobereich, was nicht unbedingt nur genießerisch zu tun hat, sondern es muss nicht so sein, dass eine Tomate aus dem Biobereich besser schmeckt als aus dem konventionellen. Aber ich finde, dass eben die Bios behandeln die Böden besser, die setzen weniger Pestizide ein. Es gibt auch da qualitative Unterschiede, haben Sie auch genannt, zwischen EU-Biosiegel, was eben am meisten konventionell zulässt, aber trotzdem ist EU-Bio immer noch besser als gar nichts. Und die Verbände setzen ihre Maßstäbe, Naturland, Bioland, Demeter, setzen die sehr hoch an. Ich habe aber jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt ein normales Bio-Produkt kaufe.
Also, das heißt, wir müssen heute mal ein bisschen drüber nachdenken, wie man die Welt des Genusses zusammenbringt mit einem verantwortungsvollen Leben.
Ja, und die Frage ist ja auch, was ist im Alltag möglich? Also man muss das ja auch mal wirklich pragmatisch angehen. Wir sind Menschen, es gibt das alles, wir sind auch bequem. Wir denken auch beim Autofahren oder bei allen anderen Tätigkeiten jedes Mal drüber nach, haben wir jetzt ein gutes oder schlechtes Gewissen bei Klamotten, die wir kaufen, die in der dritten Welt hergestellt werden. Das ist jetzt auch nicht alles erstmal verwerflich und es geht nicht zu sagen, gut oder schlecht, sondern wir wollen uns heute mal, das ist ja ungewöhnlich für unsere Sendung, dem annähern, was ist denn im Alltag möglich, ohne die Ansprüche jetzt jedes Mal ganz so hoch zu schrauben, wie ich es gerade gemacht habe, sondern einfach mal zu gucken und auch Dinge vorzustellen, die man vielleicht so nicht kennt, wie es aus meiner Sicht eben auch möglich ist, mit gutem Gewissen zu handeln und als Verbraucher sich zu verhalten.
Darum geht es hier heute in Alles in Butter. Wir stellen unterschiedliche Projekte vor, die sich auch schon etabliert haben. Heute hier in WDR 5, wo Genuss, Verantwortungsbewusstsein und kulinarischer Anspruch zusammengehen. Genuss, Verantwortungsbewusstsein, kulinarischer Anspruch, das ist heute der Dreiklang hier in Alles in Butter. Und Helmut Gothe hat uns erstmal zu Beginn der Sendung einen Tee eingeschenkt. Wir sprechen ja über verschiedene Projekte heute und das ist eins davon. Projekt Tee?
Fast, ja, fast hätte ich Prösterchen gesagt, aber das macht man beim Tee nicht. Und den trinken wir natürlich, weil dieser Tee ein Beispiel für alles das ist, was wir gerade angesprochen haben, und zwar in all seinen Facetten. Mhm. Das ist ein Darjeeling FTGOP, also mit allem, das ist die Qualitätsbezeichnung, das ist die höchste. Es ist ein Jahrgangs-Darjeeling von 2015 und der kostet am Kilo 32 Euro, was erstaunlich niedrig ist, wenn Sie gucken, dass solche die Qualität von solchen Darjeelings eher fürs Doppelte bis fast zweieinhalbfache gehandelt wird. Das ist der Punkt, warum das eigentlich die sachlichen Hinweise darauf. Dahinter ist, dass es ein absoluter guter Gewissenstee ist. Und zwar deswegen, da werden wir gleich auf die Geschichte, wenn wir näher eingehen, das wussten wir damals gar nicht. Den trinke ich tatsächlich seit 30 Jahren. Mhm. Und das ist nicht der Grund für das gute Gewissen, sondern damals waren die großen WG-Zeiten, Mitte der 80er. Und da tranken viele Tee und da war der Darjeeling quasi unerschwinglich, weil er für die Studenten oder für uns alle zu teuer war. Plötzlich kam einer und damals kostete der, glaube ich, 18 Mark das Kilo. Kam einer mit dem Tee, hat gesagt, hier, beste Darjeeling überhaupt, 18 Mark ist Kilo. Alle glaubten es nicht. Und auch noch ein Projekt in Indien, also das, wo es den Leuten gut geht, die werden fernbezahlt, also alles das, was da auch wichtig war. Und die Geschichte dahinter war, dass nicht ein Mensch, der es in erster Linie gut mit den Indern oder mit den Teebauern meinte, diese Idee hatte, sondern ein Wirtschaftsprofessor. Und zwar ein Professor für Unternehmensgründung in Berlin, an der Uni, die natürlich auch links war und die Gesellschaft verändern wollte. Und der hatte angefangen zu überlegen, wie kann man denn Produkte, in dem damals hieß das ja nur Dritte Welt, wenn man ein Produkt sieht, das vor Ort so preiswert hergestellt wird, warum ist das hier so teuer, wie der Darjeeling immer war? Und er hat gedacht, man müsste die Ökonomie eines solchen Produkts, wie viel kostet das da, wie viel kostet das hier, die könnte man intelligenter gestalten. Mhm. Der Mann ist inzwischen auch bekannt, heißt Professor Günther Faltin, und der hat die Teekampagne, das Projekt Teekampagne erfunden, damals in den 85er Jahren. Und er schildert jetzt nochmal im O-Ton, wie er auf die Idee gekommen ist.
Mir war Tee aufgefallen, dass das ungefähr den zehnfachen Preis hier hat, wie am Tor der Teeplantage. Und dass Tee ja eigentlich ein fertiges Produkt ist, da muss man nichts machen. Beim Kaffee müssen Sie rösten, Sie müssen es mahlen, Sie müssen es Vakuum verpacken. Das ist beim Tee alles nicht. Sie haben ein Fertigprodukt und das wird 10-mal so teuer. Und natürlich als Ökonom sagt man, warum? Was ist da los? Warum ist das so teuer? Und also, ich habe recherchiert und habe ein paar Leute und gefragt. Und wenn man große Mengen von Waren transportiert, dann ist das ungefähr 1% vom Warenwert, aber nicht mal 10. Und die Versicherung ist 0,5%. Und das Abpacken ist auch nicht furchtbar teuer. Also je länger ich darüber recherchiert habe, desto mehr merkte ich, da ist was nicht in Ordnung. Das kann man doch intelligenter machen. Und der Punkt war, damit man mit Hapag-Lloyd direkt importieren kann, braucht man große Mengen. Also ich kann nicht ein großes Teesortiment anbieten mit vielen verschiedenen Sorten. Und ich muss mich konzentrieren, damit ich direkt beim Hersteller einkaufen kann, beim Produzenten einkaufen kann. Und das war die Grundidee. Direktimport einer großen Menge, deswegen nicht viele Sorten, sondern nur eine. Nun wollen Menschen nicht immer den gleichen Tee trinken. Da muss ich einen solch guten Tee kaufen, dass die Kunden sagen, na, dann bleibe ich bei der einen Sorte. Und so entstand die Idee, nehmen wir doch den besten Tee der Welt. Wo kommt der her? Aus den Südhängen des Himalaya, sehr hoch, intensive Sonneneinstrahlung, sehr steile Hänge, das spielt auch eine Rolle. Das zusammen macht ein einzigartiges Aroma, was in der Welt als das Nummer eins gilt. Also Darjeeling, es hat eine Winterpause, dadurch ist der erste Tee nach der Winterpause besonders aromatisch. Und deswegen haben wir mit First Flush angefangen, Darjeeling First Flush. Und ich kann auch eine sehr hohe Qualität dadurch, weil ich an anderer Stelle spare, preiswert machen.
Der Tee schmeckt tatsächlich ja auch gut. Der Anspruch ist auch recht hoch. Aber ich bin ja von Natur aus auch ein bisschen skeptisch. Woher weiß ich denn, dass das alles so stimmt, wie er denn auch sagt?
Das ist, weil die von Anfang an eine sehr hohe Transparenz gefahren haben. Internet gab es in der Form wie heute damals noch gar nicht in den 80ern. Da gab es Broschüren darüber. Die haben natürlich auch in Berlin schwer auf die Pauke gehauen. Sie haben sich natürlich auch gegen den Pestizideinsatz der großen Importeure damals gewendet, hatten direkt auch eine Klage am Hals, weil denen das gar nicht gefallen hat. Und dann damals die Tageszeitung, die Taz war da auch ganz neu, die griff das auf. Und das war dann wie ein Lauffeuer, weil alle, die sich dafür auch sag mal, ein bisschen für Gesellschaftsveränderungen wieder Widerstand interessierten, waren da Feuer und Flamme, bestellten den Tee da auch. Und ich bin übrigens auch einer von denen, bei denen das geklappt hat. Mir hat dieser Tee, ich trinke den immer morgens, über 30 Jahre tatsächlich immer gereicht, weil ich finde, weil er so gut schmeckt, weil er so preiswert ist, also was der da sagt, hat alles bei mir funktioniert. Und inzwischen ist es der weltgrößte Importeur für Darjeeling. Und er ist auch noch Bio geworden.
Wo kriege ich den Tee?
Nur bei ihm selber. Das ist ja das Konzept, Zwischenhandel ausgeschaltet. Heißt, das Ganze funktioniert auch nur dann, wenn wir mitmachen. Und das finde ich, weil wir eben über gutes Gewissen geredet haben. Oder was können wir selber tun? Und nicht immer nur sagen, andere müssen was tun. Der sagt, Teil des Projekts ist, wir tun, die Bauern tun ihren Teil vor Ort, haben die Ernte, gucken, dass es alles ordentlich ist. Wir tun den Handelsteil, wir schalten den Zwischenhandel aus praktisch. Wir gucken, wie wir es hier verpackt kriegen und dann muss der Kunde aber auch noch mitspielen.
Wir haben gesagt, wir wollen Kunden ansprechen, die Qualität des Tees schätzen, aber auch unsere Arbeit, die wir in Darjeeling tun. Also ein Ansatz, der sagt, wir wollen beste Qualität, aber wir wollen den Kunden auch insofern bitten, sich mit einzubeziehen, indem wir sagen, bestimmte Konventionen, bestimmte Bequemlichkeit, zum Beispiel Kleinpackungen, gehen wir nicht mit. Kleinpackungen machen den Tee teuer. Tee, der hält 3 Jahre, auch wenn sie immer wieder zwischendurch aufmachen. Unsere Standardpackung ist 1 Kilogramm. Das spart 9 Vorderetiketten, spart 9 Rücketiketten, spart 9 Verschlussetiketten. Auch beim Handling ist es einfacher. Und der Unterschied zwischen einer 100-Gramm-Tüte und 1-Kilogramm-Tüte ist erstaunlich gering. Also die Kosten. Das heißt, wenn wir mit Großpackungen arbeiten, die im Tee nicht üblich sind, jedenfalls als wir anfingen, waren sie überhaupt nicht vorhanden, das spart eine Menge. Und auch der Direktimport spart natürlich eine Menge an Verkehrswegen und Transaktionen und Verpackungsmaterial.
Also Direktimport heißt auch für mich als Kunde Direktimport, ich muss es online bestellen.
Ja, und Sie müssen sogar aufpassen, ob Sie ihn kriegen, weil obwohl die so viel importieren ist, einmal im Jahr gehen Sie hin und dann, wenn die First Flush, wenn die Ernte da ist, bestellen Sie über Internet und kriegen dann auch nur zu einem bestimmten Zeitpunkt das geliefert. Sie können das länger kriegen, also im August ist es meistens, Sie können das länger kriegen, aber wenn der Tee weg ist, ist er weg. Und ich habe zum Beispiel ein Abo. Also ich muss mich gar nicht drum kümmern.
Die sind ja inzwischen ziemlich groß. Ich glaube, einen Umsatz von 10 Millionen Euro machen die. Was passiert mit dem Gewinn?
Sie hatten immer relativ wenig Gewinn. Auch das können Sie im Internet genau sehen. Die schlüsseln wirklich genau auf, welches Geld wo wie bleibt. 5% bleibt übrig als Gewinn, was für mich normalerweise für eine normale Kalkulation einer Firma gar nicht reichen würde.
5%
wieder? 5%. Das sind, wenn Sie sehen, 10 Millionen, 500.000. Und da die auch hinter der Idee nicht nur für die Bauern was machen wollen, sondern auch, dass die Firma erhalten bleibt, die spekulieren nicht, die gehen nicht an die Börse, die stecken das Geld wieder in die Firma rein, weil Herr Faltin eben auch eine andere Art der Ökonomie generell will, die jetzt völlig unabhängig vom Produkt ist und die aber immer mit den Menschen und mit der Qualität zu tun hat.
Also der Punkt ist nicht die Übertragung jetzt dieser speziellen Verfahren der Teekampagne, Direktimport, Großpackung, sondern hingucken, was macht Produkte teuer? Die Herstellung der Produkte ist sehr preiswert. Teuer macht die Produkte nicht die Herstellung, sondern der Marketingzirkus, dass viele hin und her fahren der Waren, von jeder Handelsstufe zur anderen, der Umgang mit Verpackung. Und wenn ich das weglasse, kann ich ganz anders Ökonomie betreiben. Und meine Teekampagne ist ein Beispiel dafür. Ich kann ja Ökonomie in verschiedener Weise betreiben. Ich kann an Dingen sparen, an denen man nicht sparen sollte. Umgang mit den Menschen, Qualität des Produkts. Aber ich kann an Dingen durchaus sparen, die unvernünftig sind. Wer nur Gewinnmaximierung betreibt, ist des Teufels. Also wenn ich Ökonomie nur betreibe unter dem Gesichtspunkt Gewinnmaximierung als oberstem Prinzip, dann sind mir die Menschen gleichgültig, dann ist mir auch das Produkt gleichgültig. Das ist ja nur Mittel zum Zweck meiner Gewinnmaximierung.
Die Vorstellung von einer guten Ökonomie von Günther Faltin, Projektwerkstatt Teekampagne, so heißt diese Idee. Und das ist eine Sache, wenn wir zum Beispiel ein gutes Produkt kaufen wollen, ins Netz zu gehen. Aber unser Alltag besteht ja darin, dass wir Produkte aus dem täglichen Leben brauchen und dafür in den Supermarkt gehen müssen. Bioläden sind da eine gute Adresse, um mit unserem guten Gewissen auch da wieder rauszukommen. Aber wie funktioniert gutes Gewissen unter Wettbewerbsbedingungen? Also wie schaffe ich beides zusammenzubringen? Die hohe Qualität und auch irgendwo auch die Massenware. Das geht. Das nächste Projekt, der Bioladen, der zeigt das. Hier in WDR 5, alles in Butter. Die Sache mit dem Genuss ist eigentlich einfach. Wenn ein gutes Produkt gut ist, dann funktioniert das mit dem Genießen. Aber wie ist das mit den Produktionsbedingungen dahinter? Wir wissen ja inzwischen genug darüber. Und dann kommt auch manchmal das schlechte Gewissen, wenn ein Produkt doch nicht so hergestellt wurde, wie es vielleicht hätte hergestellt werden sollen. Wir haben eben über das Projekt Teekampagne gesprochen. Ein Projekt, was sich vor allen Dingen einem Produkt widmet. Die Frage ist aber, wie funktioniert Bioware oder Produkte, die gut hergestellt worden sind, als Massenware? Geht das, Helmut Gothe?
Es geht. Es geht natürlich, wenn man mal guckt in den Alltag. Es wird ja massenhaft Bioware verkauft.
Das ist ja, aber ist das, funktioniert das tatsächlich?
Das ist dann die Frage, wo man den Maßstab anlegt. Es funktioniert unterschiedlich. Wir hatten eher eben die unterschiedlichen Siegel angesprochen. Wir hatten angesprochen, das EU-Siegel ist das, was die Maßstäbe am niedrigsten setzt. Dann die Verbände wie Demeter, Naturland und so weiter, die setzen die immer höher. Und natürlich steht es auch jedem Erzeugerfreund, noch eins draufzusetzen. Also der kann seine Kuh, auf Deutsch gesagt, noch etwas mehr streicheln oder der kann noch mehr dafür sorgen, dass sie sich in einem artgerechten Umwelt wohlfühlt und das Produkt möglicherweise noch besser wird. Aber es geht hier, wie können wir im Alltag nicht nur uns, die wir schon davon überzeugt sind, sondern auch andere Leute dazu bringen, mehr dahin zu gehen. Und lohnt es sich tatsächlich auch? Und im Falle eines solchen Großhandels auch, ist es wirtschaftlich möglich? Also kann man mit einem höheren Anspruch überlegen? Und die Firma Weiling in Coesfeld, immerhin heutzutage der drittgrößte Bio-Großhändler der Bundesrepublik, die sagen ja. Zumindest zu einem Teil und die versuchen das auch umzusetzen mit einer Marke, die heißt der Bioladen. Also da muss man jetzt aufpassen, es sind nicht der Bioladen steht drauf und dann ist es der Bioladen, sondern es ist eine Marke, die auf den Gläsern oder auf den Verpackungen draufsteht. Also die heißt so. Und jetzt müssen wir kurz unterscheiden, wenn die Teekampagne, von der wir eben gesprochen haben, einen wirtschaftlichen Ansatz hatte, der dann später zu sehr schönen Folgen sowohl für die Bauern als auch für den ökologischen Anbau geführt hat, ist Weiling, so heißt auch der Gründer, der hat tatsächlich vor 40 Jahren einen, wie man heute rückblickend sagen würde, romantischen Bioladen gegründet mit dem Anspruch, die Welt zu verbessern und auch darüber, dass eben die Landwirtschaft anders ist, dass weniger Pestizide verbraucht werden, dass der Acker geschont wird, dass dann auch die Produkte gesünder sind, also alles, womit der Bio-Anspruch in der Wiege begonnen hat. Und das hat sich dann dahin weiterentwickelt, ohne dass die Firma Weiling diesen Anspruch verloren hätte.
Und heute kennt man zum Beispiel diese blauen Marken, diese blauen Aufkleber der Bioladen. Das ist die bekannteste Marke von denen.
Und um nochmal, weil zum Beispiel in Köln oder in großen Städten sieht man ja auch die verschiedenen Läden. Also man muss aufpassen, Großhändler mit Läden sind zum Beispiel Alnatura und Denre. Das sind die beiden noch größeren als die Weiling GmbH. Und die Basic-Supermärkte oder Temme von Rewe, das sind Supermärkte, die beliefert werden. Zum Beispiel auch von Alnatura, eben mit anderen Produkten oder zum Beispiel auch von der Weiling GmbH. Also das ist alles ein verwobener Handel, aber die Firma Weiling hat eben ihre Besonderheiten.
Was machen die anders? Also Sie haben ja eben schon nochmal unterschieden, EU-Bio und der Anspruch bei Weiling ist noch ein bisschen höher, wenn es um die Produkte von der Bioladen geht.
Es ist zweigeteilt. Die handeln auch EU-Bio-Siegelware, haben aber diese Sonderform mit dem hohen Anspruch, wo der Bioladen draufsteht. Und da habe ich den Geschäftsführer Peter Meyer gefragt, was ist denn an dieser Marke anders?
Die EG-Bio-Verordnung ist darauf angelegt, Bio auch massentauglich zu machen. Das ist auch eine gute Entwicklung, weil auch jedes massentaugliche Bioprodukt ein besseres ist als ein konventionelles Produkt. Aber wenn man langfristig den ökologischen Gedanken weiterentwickeln will, braucht man immer eine Avantgarde, die sagt, das, was qualitätstechnisch, ökologisch machbar ist, das will ich auch machen, das muss ich auch machen, weil sonst entwickelt sich die Masse nicht hinterher. Und wir sehen unsere Rolle im Lebensmittelhandel genau an dieser Stelle, eine Qualitätsführerschaft anzustreben, immer wieder auch ein Stachel im Fleisch der anderen zu sein, dass es besser geht, dass es anders geht, dass man besser mit der Umwelt umgehen kann. Und gehen wir auf das Thema der Schlupflöcher, nehmen wir im Geflügelbereich die Futtermittelsituation. Wenn ich die ersten 3 Wochen meine Jungtiere konventionell großziehe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie groß genug werden und dick genug werden, um ein Vielfaches größer, als wenn ich das mit ökologischem, heimischem Futter versuche. Und wenn ich dann sage, die ersten 3 Wochen sind meine 5%, die ich nutzen kann, dann kann ich anschließend relativ easy mit biologischem Futter weiterfüttern und bin aber auf der sicheren Seite. Und hinterher ökologisch draufschreiben, nach EG-Bio-Verordnung ist das auch so. Aber ob in diesen 5% in der Frühaufzucht Soja aus Brasilien mit dabei war oder was auch immer, das interessiert am Ende des Tages dann niemanden.
Und das habe ich von Peter Meyer von Weiling eben mal gelernt. Man denkt ja, okay, EU-Biosiegel besser als gar nichts. Und dann kommen diese 5%. Und dann denkt man, ach komm, 5% ist auch nicht so viel. Wenn die jetzt 5% nur konventionell zufüttern. Aber da können Sie an dem Beispiel mit den Hühnern mal sehen, wenn die 3 Wochen konventionell mit irgendeinem Soja füttern, dann haben die quasi schon gewonnen, obwohl sie hinterher Bio draufschreiben dürfen. Und das finde ich wichtig, dass sich ein Großhändler um sowas kümmert. Und das andere ist, was es noch, den Anspruch noch weiter fortsetzt, wie ernsthaft der ist. Die gehen hin und sagen, okay, wir können dir nicht nur sagen, wir nehmen eure Ware nicht, wenn ihr schlunzig arbeitet, sondern die denken, was können wir als Großhändler tun, damit die so arbeiten, dass es eben nicht nötig ist, diese Schlupflöcher zu finden. Und da haben die auch einen ganz interessanten Ansatz gegenüber den Produzenten.
Gegenüber den Produzenten sehe ich unsere Verantwortung an der Stelle, dass wenn er zu 100% biologisch produzieren möchte und nicht irgendwelche Schlupflöcher der EG-Bio-Verordnung, zum Beispiel 5% konventionell zufüttern zu dürfen, nicht ausnutzen möchte, dass ich ein Vermarktungskonzept schaffe, dass ich ihn trotzdem fair bezahlen kann, wenn er 100% Biofütterung einsetzt. Es ist für uns eine ganz klare Unternehmensstrategie, dass wir nur eine Zukunftsfähigkeit haben, wenn wir über das Thema Qualität und Glaubwürdigkeit kommen. Und von daher müssen wir schauen, dass wir an allen Stellen das Bestmögliche hinsichtlich ökologischer Qualität auch realisieren, beziehungsweise unsere Produzenten dazu zu motivieren, das zu realisieren, weil industrielle Massenbioware kann jeder, aber das ist sicherlich nicht das, was der interessierte und auch qualitätsorientierte Bioverbraucher letztendlich möchte.
Also da nochmal wirklich eine ganz klare Unterscheidung, was das angeht.
Ja, und sehen Sie mal, und da kommen wir dann noch ins Spiel, was der Verbraucher wirklich möchte. Und das ist auch unsere Bereitschaft, etwas mehr Geld zu bezahlen dafür, zu sagen, ja, das ist es mir wert. Also, dass die Kette, die Wertschöpfungskette eben beim Produzenten anfängt. Die sagen, okay, wir geben dem mehr Geld. Der soll damit überleben können, auch wirtschaftlich was davon haben. Der Handel will auch natürlich, will auch Weiling bei allen guten Ansichten, wollen die auch Geld verdienen. Und dann sagen die uns, ja, wenn du das auch willst als Verbraucher, bleibt dir nichts anderes übrig, als das auch zu bezahlen.
Ja, aber wie ist es, also ich finde das immer schwierig, wenn dann immer das Argument kommt, jetzt wie an dieser Stelle irgendwie, da muss man halt auch mehr Geld in die Hand nehmen. Was mache ich, wenn ich nicht genug Geld habe? Muss ich dann eben doch die Massenware nehmen?
Also erstmal könnte man unterscheiden, es geht ja nicht um 100% ja oder nein. Man könnte ja, wenn man weniger Geld hat, eben sagen, gut, das bestimmte Dinge leiste ich mir. Wenn ich zum Beispiel sagen würde, ja, mir sind die Tierhaltungsbedingungen wichtig, dann kaufe ich vielleicht das Obst und das Gemüse und andere Produkte nicht im Bioladen. Mhm. Dafür aber gezielt die Hühnchen und das Schweinefleisch, weil mir das Tierwohl eben wichtiger ist, wäre ein Ansatz. Und das Zweite ist, man kann immer nur wieder sagen, die Diskussion haben Sie beim Auto nicht und die Diskussion haben Sie auch beim iPhone nicht. Und es gibt so viele Dinge und komischerweise geht es immer anhand der Preise der Lebensmittel, wo sinnvoll wäre, auch für die ganze Umwelt und gesellschaftlich geht's los. Also es ist auch generell und
ich verstehe Sie ja auch, aber ein iPhone kaufe ich mir nicht jeden Tag.
Nein. Aber Brot muss ich aber zum Beispiel jeden Tag kaufen. Überlegen Sie sich mal, wie viel Brot Sie kaufen können für den Preis eines iPhones. Also auch im Verhältnis zu einem preiswerten
Smartphone. Es gibt auch Leute, die sich kein iPhone kaufen.
Nein, aber es geht um Prioritäten. Es geht darum, was ist mir wichtig und da kommen wir nicht dran vorbei und zwar in allen Bereichen nicht. Und wenn wir jetzt kurz nochmal davon runterkommen, es ist ja interessant, natürlich gibt es immer Momente, wo man Reibung erzeugen möchte, wo man denkt, oder wo man aus welchen Gründen auch immer gegen was ist. Und so einer, der sich so klar positioniert, erzeugt natürlich auch erstmal Gegenwehr. Die gehen ja noch weiter, die beliefern zum Beispiel die Discounter nicht. Obwohl die auch, hier Aldi, Lidl, die würden es alle nehmen, beliefern den nicht, weil sie sagen, nein, das ist nicht die Form von Lebensmittelgeschäft, die wir haben wollen. Und was sie auch, und da sind wir beim wirtschaftlichen Denken dahinter, das ist nicht selbstlos. Die sagen sich, wenn wir uns auf diesen erbärmlichen Niedrigpreiskampf einlassen, werden wir nicht überleben, weil wir den Verbrauchern nicht mehr sagen können, was ist denn jetzt bei euch anders? Und das versuchen die natürlich auch darüber zu vermitteln. Und das darf man hier auch bei unserer ganzen Diskussion heute nicht vergessen, auch über den Genuss. Wir sind hier eine Genießersendung und das sollte man an der Stelle mal wiederbringen. Das alles würde ja nichts nutzen, bei Ihnen nicht und bei mir nicht. Ich gebe das Geld auch nicht aus, wenn die Tomate nach nichts schmecken würde. Ja. Also Anspruch oder hin oder her.
Oh, die riecht gut, die haben Sie aufgeschrieben.
Jetzt probieren Sie mal diese Tomate.
Riecht nach Tomate.
Mhm. Und wir haben, wie Sie wissen, Februar.
Hi.
Und
gut.
Ich würde sagen, für Februar hervorragend. Es ist eine kleine, längliche,
sehr aromatisch,
Cherry-Tomate und die kommt aus Tunesien.
Mhm. Ist das dann schon wieder okay?
Das kommt jetzt auch wieder dran, wie man sieht. Wenn man könnte jetzt Transportkosten, man könnte CO2-Bilanz nehmen. Die kommt mit dem Schiff, das ist schon mal in Ordnung. Und nur mal auch um...
Wenn die ja halb... halb gar, wie heißt das, nicht gar?
Nein, die werden ganz
roh.
Ja, die werden so reif.
Reif, das
werden
war das
sie,
Wort.
Werden sie transportiert, das Schiff schaukelt ja auch nur ein bisschen. Und mal übrigens auch den, um auch den Zahn zu ziehen, dass man immer wieder aufpasst, dass man nicht so speziell wird. 65% des gesamten Obstes und Gemüse im Bioladen kommt nicht aus Europa. Also weil Tomaten wachsen einfach in Deutschland nicht so häufig. Und deswegen, das muss man auch sehen. Wir sind aber ja heute bei den guten Gewissensdingern und wenn man hinguckt, jetzt mal vom CO2-Abdruck der tunesischen Tomate abgesehen, die Geschichte hinter dieser Tomate ist sehr schön und von sehr hohem, auch menschlichen Anspruch geprägt.
Das tunesische Projekt hat einen ganz menschlichen Hintergrund, weil der Mensch, der das dort macht, hat 10 Jahre für uns gearbeitet als Tunesier und ist dann nach Tunesien zurückgegangen, um seine Mutter zu pflegen. Und als er dann in Tunesien war, hat er sich überlegt, irgendetwas muss ich ja tun. Und ist auf die Idee gekommen, dass es noch kein Bio-Fruchtgemüse-Projekt in Tunesien gibt. Und hat im Süden von Tunesien ein Fleckchen gefunden, wo er über Produktionsbedingungen verfügt. Und vor allen Dingen auch über eine regenerative Wassersituation mit sehr mineralhaltigem Wasser. Was einfach die Möglichkeit schafft, extrem leckere Tomaten zu produzieren. Und das Klima dort und die saisonalen Zeiten sind noch unterschiedlich zu Spanien und Italien, sodass wir als Ergänzung diese Produkte mit hineinnehmen. Und für uns ist Tunesien von daher auch spannend. Es ist eines der wichtigsten Länder im arabischen Frühling. Und Bio ist auch mal dafür angetreten, in anderen Ländern Chancen für Veränderung und Entwicklung zu geben. Und mit der Vermarktung dieser Produkte schaffen wir eine Situation, dass mittlerweile 60 Menschen in Arbeit und Lohn sind, wo viel sorgsamer auch mit Boden und Land umgegangen wird, wo wir Windschutzhecken pflanzen und wo wir eine ganz andere Kultur von Landwirtschaft etablieren und damit vielleicht auch ein Saatkorn für ein kleines Stückchen Veränderung in Tunesien mitgestalten können.
Also ein richtig politischer Gedanke auch noch dahinter. Aber neben den leckeren Tomaten haben Sie jetzt auch Cashewnüsse und die knabbern Sie schon. Was hat es mit den Cashews auf sich?
Also Cashewnüsse, wenn wir überlegen, weil Sie gerade gesagt haben, wo kommen die Tomaten her und ist das okay? Wir denken bei Nüssen, denken wir nicht drüber nach. Die wachsen auch alle nicht bei uns in Europa.
Na gut.
Wir denken bei Bananen nicht drüber nach. Wir denken bei Ananas nicht drüber nach. Wir wollen uns ja hier nicht heilig sprechen. Wir wollen ja dran einfach gucken, was kann man in den gegebenen Umständen, wo kann man drehen und vor allen Dingen, was kann jeder an seiner Stelle tun. Hier sind wir beim Handel. Und wenn Sie das mal nehmen, Tunesien, finde ich, war es ein sehr schönes, also im kleinen Rahmen auch ein schönes Beispiel, wie es dann auch, wir reden ja über multikulturell, über Schranken überwinden und so weiter. Und dann gibt es noch ein Beispiel, deswegen habe ich auch die Cashewnüsse genommen. Erstmal schmecken sie fantastisch.
Ja, sind echt lecker.
Und das Projekt dahinter, das ist noch eine Stufe anspruchsvoller, was alles das, worüber wir sprechen, angeht. Und das ist in Burkina Faso.
Cashewkerne ist eines der aufwendigsten Produkte in der Verarbeitung, um aus dem Produkt, was am Baum wächst, ein Endprodukt zu machen. Um 2 Kilo Cashewnüsse verzehrfertig zu verarbeiten, braucht man 8 Stunden Handarbeit. Und wir sind auf dieses Projekt gestoßen und waren total fasziniert. und arbeiten jetzt seit 5 Jahren mit dieser Kooperative zusammen, haben dort auch ein Bioladen-Fair-Projekt installiert, dass wir für jede verkaufte Tüte Bioladen-Cashewnüsse 10 Cent in das Land geben, um dort soziale Entwicklung rund um diese Kooperative voranzubringen. Das Bedauerliche ist eigentlich oder letztendlich auch das Typische für den Welthandel mit Rohstoffen im Lebensmittelbereich. Im 3. Jahr waren wir schon der längste kontinuierliche Partner dieses Projektes, das sie je hatten. Weil diese Ebene wird rein von Aufkäufern bedient. Und wenn in diesem Jahr Burkina Faso günstiger war, dann ist es im nächsten Jahr vielleicht die Elfenbeinküste. Und dann gehen alle ein Jahr nach Hause und arbeiten nicht und hoffen, dass im nächsten Jahr vielleicht Burkina Faso wieder dran ist. Und mit dieser Kontinuität, die wir dort jetzt in den 5 Jahren geschaffen haben, leben mittlerweile über 300 Kleinbauernfamilien nur davon, dass über die Bioläden Cashewnüsse und getrocknete Mangos verkauft werden. Wir sind in Vorbereitung, einen Kindergarten zu bauen und haben jetzt nebenbei ein wunderschönes Projekt gemacht. Für 3 Euro kann sich eine Familie einen Lehmofen bauen und brauchen dann für das offene Feuer, auf dem dort noch gekocht wird, 50% weniger Holz. Damit haben wir noch einen sehr günstigen, nachhaltigen Beitrag auch zum Klimaschutz.
Das ist doch verrückt, dass man sowas eigentlich gar nicht wirklich weiß. Also zum einen, dass man 8 Stunden braucht für 2 Kilo Cashewnüsse in der Produktion, das finde ich unglaublich. Und dass dieses Land so wenig Kontinuität durch diese 0815-Unternehmen eigentlich erfahren hat und sofort am Rande der Existenz ist, sobald sich da ein Produzent dann wieder rauszieht, weil es irgendwo anders billig ist. Warum wissen wir eigentlich davon so wenig?
Weil wir uns auch so wenig kümmern. Also weil wir auch nicht die Zeit haben und auch nicht die Lust haben, im Alltag über jedes einzelne Lebensmittel, das wir kaufen, nachzudenken. Ist ja auch ein Appell, das mal zu machen. Deswegen reden wir hier auch an der Stelle drüber, einfach mal zu zeigen, das kann doch nicht wahr sein, was wir auch für Produktionsbedingungen da herrschen, was der Handel wirklich tun kann. Und deswegen steht Weiling hier auch stellvertretend dafür, die tun auch richtig was. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass das Ganze, worüber wir jetzt reden, die Bioladenprodukte, wozu die Cashewkerne und auch die Tomaten zugehören, die liegen ungefähr 20, vielleicht 25% über vergleichbaren anderen Bioprodukten.
Vom Preis her.
Vom Preis her. Aber jetzt wird Prozentzahlen, wenn die Cashewkerne hier 3,50 kosten, dann liegt es 35 Cent drüber über vergleichbare Sachen. Aber mit so einer Geschichte dahinter, mit so einem schönen Gefühl, sagen wir das mal ruhig, ich finde, seit ich das weiß, finde ich das gut, deswegen schmecken die Nüsse nicht besser, aber es ist trotzdem eine andere Umgehensweise damit. Und auch wieder, und deswegen hier nochmal Peter Meyer von der Weiling GmbH, es hat auch immer mit uns vor Ort zu tun. Nicht jeden Tag, nicht immer, aber grundsätzlich.
Wir richten den Wunsch an den Kunden, einmal hinter die Kulissen zu gucken. Bei jedem Investitionsgut, was jemand kauft, ob Handy, Auto oder wie auch immer, informiert er sich über Internet, Testberichte, Portale. Das fehlt mir ein bisschen im Lebensmittelbereich. Die Gleichgültigkeit im Einkaufen ist in vielen Bereichen einfach gegeben. Aber wenn man mal anfängt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wird man auf bestimmte Produkte, auf bestimmte Inhalte stoßen, wo ich mir sicher bin, dass es vielen dann auch das wert ist, was dieses Produkt kostet, um auch dieses Produkt zu kaufen. Und es wird Produkte sein, wo er vielleicht sagt, da ist es mir das nicht wert, da reicht mir ein EG-Bio-Produkt oder vielleicht auch ein konventionelles Produkt. Wir müssen daran arbeiten, dass unsere Argumente, unser Geschmack und unsere Glaubwürdigkeit einfach unschlagbar sind.
Also, das ist auf jeden Fall das Motto von der Bioladen. Herr Weiling hat das erzählt von der Weiling GmbH. Wir gehen jetzt aber mal raus aus den Supermärkten. Helmut Gothe hat Kaffee ausgeschüttet und zwar richtig exklusiven Kaffee. Wie das jetzt wiederum zu unserem Thema Genießen und Verantwortungsbewusstsein reinpasst, gleich hier in Alles in Butter WDR 5. Hier ist WDR 5, Alles in Butter. Und eine Frage, die wir vorhin gestellt haben, ist, warum wissen wir das alles eigentlich nicht? Informationen sind da ganz hilfreich. Der Bioladen hat selber einen ganz guten Internetauftritt, wo man sich ein bisschen informieren kann über die Hintergründe dieses Geschäftes. Und das gilt auch für dieses nächste Produkt, was auch sehr sich für transparent einsetzt. Wildkaffee haben wir hier auf unserem Tisch, hier im Studio. Helm Gruder, Sie haben den jetzt gerade aufgeschüttet. Es ist so ein, wie nennt man das, diese Presskannen sind das, ne? Ich vergesse immer den Namen, die heißen.
Das ist aber jetzt ein bisschen der Not geschuldet. Man kann ihn auf unterschiedliche Arten zubereiten.
Also was ich nur damit sagen will, ist, der hat sogar Crema, obwohl der aus so einer Kanne kommt.
Ja, und es ist
so ein schöner Schaum.
Es zieht hier ein wirklich, wirklich intensiver Kaffeeduft durch das ganze Studio. Und was das Besondere ist, das ist wirklich einzigartig, weil es ist die einzige Stelle auf der Welt, wo sowas geerntet wird, in Äthiopien. Es ist wirklich wilder Kaffee. Mhm. Und wild muss man immer denken, alle Kaffeesorten, die wir sonst haben, kommen von Plantagen, also sind kultivierte Pflanzen, die dann eben dementsprechend angebaut werden. Das hier ist ein wilder Kaffee im Wahnsinne des Wortes. Und der Mann, der dafür zuständig ist, dass wir den hier überhaupt trinken können, Florian Hammerstein, der sagt uns, was wilder Kaffee ist.
Normalerweise haben Sie Pflanzen, die irgendwie auf einem Feld stehen, so wie wir das ja auch kennen. Und die Plantagen pflanzen natürlich Setzlinge in den Boden, die dann nach 4 Jahren irgendwas Ertrag bringen, Kaffee bringen und geerntet werden können. Die Wildbestände wachsen tatsächlich im dichten Regenwald von ganz alleine. Und der Regenwald ist so dicht, dass man nicht einfach nur reingehen kann und sagen, ach, jetzt gehe ich mal in den Wald und sammle. Sondern die sind teilweise, gibt es keine Wege und überhaupt nichts. Aber die Bauern wissen, wie sie hineinkommen und dieses natürliche Vorkommen besammeln können. Und dann bekommen sie natürlich ein Produkt, was die Natur so geschaffen hat auf einem Boden, der von Menschen völlig unberührt ist, in einer Region, die weder Industrie noch sonst was kennt. Also das ist ein wirklich fantastisches Rohprodukt.
Also der schmeckt auf jeden Fall als, also ziemlich, ich würde sagen, so im Lexikon für Kaffeegeschmack steht da wirklich dieser Duft und dieser Geschmack drin. Das ist
ganz weit oben. Er hat auch einen Namen, das ist Kaffa Bonga Forest Ethiopia Wildkaffee. Der ist jetzt Medium, also der ist die mittlere Stärke, die Sie gerade probiert haben. Und es ist ein einzigartiges Produkt mit einem auch ziemlich einzigartigen Projekt dahinter.
Was ist denn das für ein Projekt?
Also der Florian Hammerstein, der kommt auch aus dem Handel, hat vorher schon für andere größere Firmen auch Marketing, Handel und solche Sachen betrieben und ist mit einem Geo-Redakteur, also von der Zeitschrift Geo, ist er für ein Urwaldschutzprojekt nach Äthiopien gefahren. Und da hat er dann gesehen, dass die Bauern da aus dem Wald zum Eigengebrauch diesen Kaffee von Pflanzen aus dem Urwald holten. Und dieser Kaffee wurde bis dahin nicht gehandelt. Den haben die nur selbst für sich gebraucht. Und Florian Hammerstein ist auch ein interessanter Typ. Der ist auch abenteuerlustig in einem gewissen Sinn. Der hat sich gedacht, so, es sollte doch möglich sein, diesen tollen Kaffee so hinzukriegen, dass er gehandelt werden kann. Und zwar auch mit den entsprechenden Strukturen, die, also das heißt, da fair bezahlen, hier fair ankommen, Handel dazwischen, also eine Kette aufzubauen, dass diese Bauern auch am Welthandel im wahren Sinne des Wortes teilnehmen können. Und
ohne ausgenutzt zu werden.
Ohne ausgenutzt zu werden, trotzdem das Geld verdient wird, auch er will ja auch damit Geld verdienen. Und er hat auch einen ganz interessanten Angang, was für ihn fairer Handel wirklich bedeutet.
Fairer Handel ist eine unheimlich schwierige Definition. Also es ist im Markt durch das Siegel von Fairtrade und durch andere Siegel, wie wir das haben mit Naturland Fair, sicherlich irgendwo etabliert. Aber die wenigsten Leute verstehen, was dahinter steht und wie das System aussieht. Fairer Handel heißt eigentlich für mich, die Bauern und die Erzeuger müssen einen Preis bekommen für das, was sie tun, damit sie davon leben können. Jeder andere Ansatz, der da drunter liegt, ist auf jeden Fall schon mal unfair. Das gilt auch bei uns für die Milchbauern. Die Diskussion ist ja immer wieder da. Auch die müssen von der Milch, von dem Preis, den sie für den Liter Milch kriegen, leben können. Sonst ist das nicht mehr fair. Und dass man dann natürlich irgendwie Regeln braucht, an die man sich hält und Regeln, die man beachten muss, damit man eine Definition davon bekommt, was ist fair, ist klar. Darüber kann man trefflich streiten, wie weit das gehen muss, aber man muss, ich meine, auf jeden Fall zertifizieren lassen und man kann über diese ganzen Regeln, die es da gibt, auch immer noch eins draufsetzen und sagen, wir machen das nicht, wir enden nicht an der Exporteinheit, also in dem Fall die Genossenschaft, die den fairen Preis bekommt, sondern wir kümmern uns auch darum, was kriegt der einzelne Bauer am Ende tatsächlich über Dividende und was kriegt er alles in die Hand und was hat der einzelne Bauer am Ende wirklich davon, dass er da mitmacht und dass er sich auch dieser Zertifizierung unterwirft, weil das ist viel Papierkram.
Wie viele Leute hängen denn an dieser Geschichte?
100.000.
100.000?
100.000 Menschen
hängen
in
an diesem
Äthiopien
Kaffee.
Hängen an diesem Kaffee dran, der vorher nicht gehandelt wurde und die jetzt Geld damit verdienen, dass dieser Kaffee tatsächlich gehandelt wird. Ja, ich finde das auch. Ich finde das eine ich habe die Zahl auch fast nicht glauben können. Und wenn Sie dann noch mal global denken, was Umwelt angeht, das ist wild zertifizierter Kaffee. Das heißt, da darf gar nichts irgendwie an Pestiziden oder ich weiß nicht was in den Boden. Da dürfen sogar die Pflanzen nicht beschnitten werden, was eigentlich einen höheren Ertrag erbringen würde, wenn die geschnitten würden. Und 30% der Kaffeekirschen, die da sind, dürfen gar nicht geerntet werden, sondern müssen auf den Boden fallen, weil sonst ja keine neuen Pflanzen entstehen würden. Also auch da, und es dient auch noch im Ursprungsprojekt der Rettung des Regenwaldes, der ja auch wichtig ist für unser Weltklima. Also jetzt sind wir richtig im Gelände, höher und größer und global besser kann ein Anspruch an ein Handelsprojekt eigentlich schon gar nicht mehr sein.
Also die Qualität ist sensationell. Ich trinke Kaffee eigentlich immer mit Milch, aber in diesem Fall habe ich die Milch weggelassen, weil es wirklich einfach so geschmeidig schmeckt, ohne dass es irgendwo aneckt, dass man eigentlich keine Milch da drin braucht. So.
Es ist eine Arabica-Sorte übrigens und es kommt natürlich auch im Preis hier an.
Wollte ich gerade sagen, was kostet der?
Also die Bauern vor Ort bekommen das Doppelte des üblichen Weltmarktpreises. Wir würden hier im Laden, wenn wir 250 Gramm Packung, das sind die hier, kaufen, zahlen wir 7,95 €. Das ist um die etwas mehr als 30 Euro das Kilo. Wenn man denkt, ist schon auch ein bisschen mehr, was wir da bezahlen. Aber da brauchen wir jetzt aber nicht mit drüber reden, warum wir als Kunden genug Gründe, nach dem, was wir jetzt gehört haben, wissen sollten, warum wir das bezahlen. Und bei dem ist es relativ einfach, finde ich, weil er schmeckt einfach so toll, dass wenn man für tolle Sachen gibt man ja auch gerne mehr aus. Und dann bei Florian Hammerstein hat mich das doch gereizt, als ich mit ihm geredet habe, ihn mal danach zu fragen, ist das denn eigentlich ein gutes Gefühl? Tun Sie das auch, weil Sie ein guter Mensch sind und sich da drin auch sonnen wollen, dass Sie was Gutes getan haben? Und da hat er ganz interessant drauf geantwortet.
Man sagt ja immer so, die Nachhaltigkeit. Das sind die Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinn, im ökologischen und im sozialen. Und diese drei Komponenten sind eigentlich das, die da auch den Reiz für mich ausgemacht haben. Einmal das Ökologische. Wir müssen was für das Klima tun, fürs Weltklima. Wir müssen diese Wälder in dem Gürtel um den Äquator unbedingt erhalten, weil das extrem wichtig ist. Und wir haben vielleicht über diesen Ansatz dieses Projektes die Möglichkeit, das zu tun. Im wirtschaftlichen Bereich hat mich extrem gereizt, den Bauern, die in Äthiopien wirklich in einer extrem armen Gegend leben und keinen Zugang zum Weltmarkt haben, das Positive an der Globalisierung zu zeigen und ihnen die Hand zu geben und zu sagen, lass uns gemeinsam am Kaffeehandel teilnehmen. Wir kümmern uns hier um die Märkte und ihr kümmert euch um das Sammeln des Kaffees und dann kriegen wir was Tolles hin und können vielleicht zeigen, dass man es anders machen kann als die Großen. Und im Sozialen, dass man einer Region zu einer nachhaltigen Entwicklung verhilft. Also dass man letztendlich zu Einkommen in Regionen kommt für die Bauern und ihre Familien und die Communities dort, die Dörfer dort, die den Leuten eine Perspektive zum Leben dort vermitteln.
Das heißt, es geht nicht nur um das gute Gefühl. Nein. Oder Greenwashing, was ja auch schon sehr prominent ist.
Es geht um alles zusammen. Es geht darum, um Dinge, die Sinn machen vor Ort, zwischen den Händlern und auch Sinn für unseren Genusswert.
Was ist daran sinnvoll, an dem, was Sie mir gerade in die Hand gedrückt haben, nämlich von der gleichen Firma Kaffeekapseln?
Ja, das fand ich ganz interessant, um das Ganze auch mal wieder ein bisschen auf den Boden zu holen. Natürlich will Kaffa, Land, die Gesellschaft will auch Geld verdienen und natürlich wird mit diesen Kapseln unglaublich viel Geld verdient. Also wir nennen mal die Großen hier Nestle und so weiter. Das ist ja unfassbar. Und auch, was das für ein Umweltschaden ist, diese ganzen Dinger zu entsorgen. Es hat Hammerstein aber gesagt, ja, das ist ein guter Markt und hat tatsächlich, dessen Verantwortungsbewusstsein hört eben hier nicht auf, hat gesagt, nur wenn wir eine kompostierbare Kapsel erfinden. Und damit haben sie jetzt hier den Wildkaffee auch noch in einer kompostierbaren
für die Kapselmaschine.
Auch eine Weltneuheit.
Was für mich irgendwie übrig bleibt aus dieser Sendung, ist die Erkenntnis, dass es doch eigentlich irre ist, dass man danach suchen muss, Projekte zu finden, die vernünftig mit Menschen, mit dem Produkt, mit unserer Natur umgehen. Dass das eigentlich verkehrt, das ist doch eigentlich verkehrte Welt.
Ja, und wir haben hier jetzt mal vorbildliche Projekte rausgesucht. Und man kann aber auf dem, bis dahin gibt es unterschiedlich vorbildliche Projekte. Also es gibt wesentlich mehr. Für mich ist das immer noch ein Appell daran, dass wir uns einfach auch mehr kümmern sollten. Wie wollen wir einkaufen? Wie wollen wir Nahrungsmittel einkaufen? Und wer hat was wie davon? Und vor allen Dingen immer auch danach gucken, dass es gut schmeckt. Weil wenn es nicht gut schmeckt, dann tun wir es nicht. Wir machen das nicht nur aus gutem Gewissen.
Sagt Helmut Gothe hier in Alles in Butter in einer Sendung über das gute Gewissen und den Genuss. Alle Infos zu den Produkten, auch die Informationen, wo man die bekommen kann, gibt es bei uns im Netz auf wdr5.de. Und damit sagen wir Schluss für heute und tschüss. Elif Şener, mein Name.
Helmut Gothe.
Guten Appetit weiterhin.
Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.